ARD.
Sowieso unabhängig von irgendwelchen größeren Textprojekten schreibe ich tatsächlich jeden Tag ein Gedicht morgens, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache. Das ist mir zum Beispiel wichtig, einmal am Tag und am besten am Beginn des Tages mich in so einen bestimmten Modus zu bringen. Und dann, wenn tatsächlich ein konkretes Schreibprojekt ansteht, so wie jetzt, dann setze ich mich danach hin und schreibe, also möglichst wirklich am Vormittag. Aber ich versuche auf jeden Fall vormittags 2 Stunden oder so zu schreiben. Und dann, wenn danach trotzdem noch was geht, super. Aber wenn nicht, dann ist das immerhin schon mal so im Kasten sozusagen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
Gleich ihr Debüt auf den Gleisen war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert in diesem Jahr. Inga Machel ist gut losgestartet und am Ende bekam diesen Preis aber doch Barbie Markowitsch. Und die hast du ja neulich in der Geisterbahn getroffen, Stefan. Wieso jetzt noch Inga Machel?
Ja, das war ganz lustig, wie es dazu kam. Normalerweise schaue ich mir die Büchervorschauen an, dann entscheide ich, interessiert mich nicht. So ein bisschen wie beim Blümchenpflücken, ne? liebt mich nicht. Und wir diskutieren das ja dann auch nochmal intern. Bei Inga Machel war es völlig anders. Paul Brodowski, mit dem ich ja letztes Jahr schon für Orte und Worte im Bundesarchiv war, hat sie mir schlicht vorgestellt auf der Buchmesse in Leipzig. Also diesmal lernte ich zuerst die Autorin kennen, dann das Buch.
Auf den Gleisen heißt dieses Buch, worum geht's?
Mario verliert mit Mitte 20 seinen Vater, der hat sich vor den ICE geworfen, die Mutter häufig abwesend. Es gab Probleme in der Ehe, aber der Vater eben auch manisch-depressiv. Das Ganze spielt sich in der Provinz in Brandenburg ab. Und Mario lebt mittlerweile in Berlin und da entdeckt er P. Das ist ein Junkie und dem folgt er wie einem Schatten. Eine Zufallsbegegnung. Mario glaubt, seinen Vater, den Verstorbenen, in dem Junkie zu erkennen, der am Ende auch stirbt. Das ist eine Auseinandersetzung mit der Kindheit in der Brandenburger Provinz, mit dem Schmerz des Verlusts, der Beziehungslosigkeit und der Sehnsucht nach Nähe. Und es ist auch ein Berlin-Buch, denn Mario folgt P. auf seinen Streifzügen durch die Stadt. Es geht auch zu dem Ort, an dem sich Wolfgang Herrndorf umgebracht hat, in der Nähe des Strandbads Plötzensee. Handwerklich sehr gut gemacht, sehr dichte Sprache, präzise Beobachtungen, quasi keine Dialoge. Berlin selbst wird durch diese Schnitzeljagd quasi zum Protagonisten.
Jetzt bin ich ja auch gespannt, wo ihr euch getroffen habt, ob ihr wirklich so eine Art Schnitzeljagd durch die Stadt gemacht habt. Denn wir gehen ja mit diesem Podcast immer mit unseren Autorinnen, mit unseren Gästen raus an Orte, die sie beeinflusst haben oder die auch im Roman eine Rolle spielen. Also, habt ihr Schnitzeljagd gemacht?
Ja, so eine Art. Also wir haben uns am Bahnhof Zoo getroffen und dann sind wir in die Ringbahn gestiegen, hatten auch die Stadt und ihre Geräusche und Gerüche mit dabei.
Gut, dann steigen wir jetzt mal ein am Bahnhof Zoo mit Stefan und Inga Machel und ihrem Roman Auf den Gleisen.
Ja, wo wollen wir denn hinfahren?
Du hast ja das Buch geschrieben.
Ja, gut. Ich habe es aber nicht in der S-Bahn geschrieben oder auch nicht beim Bahnfahren natürlich auch nicht geschrieben. Aber es bietet sich vielleicht an, nicht unbedingt in die supercrowdedste Gegend jetzt zu fahren, oder? Ich dachte, vielleicht fährt man eher so raus Richtung Wand oder so, zumindest weil man da erstmal nicht so viel...
Es gibt ja nicht nur den Protagonisten Mario und den Junkie P. und den Vater, der sich ja dann vor den Zug wirft, sondern Protagonist ist irgendwie auch die Stadt, oder?
Gewissermaßen. Ich habe den Text jetzt nie als, so ganz konkret als Berlin-Buch konzipiert oder gedacht. So, das ist also tatsächlich nicht Berlin als Protagonist mitgedacht. Aber es hat sich dann trotzdem so gefügt. Also ganz klar war, dass die Stadt auf jeden Fall alles, was ich da brauchte, hergibt und deswegen auch nicht unbedingt austauschbar war. Ich wurde auch schon gefragt, wie das sein kann oder woher das kommt, dass quasi die brandenburgische Provinz quasi fiktionalisiert ist, also der Ort Zollfeld nicht existiert, wohingegen ja in Berlin ein realer Ort ist, wie das sein kann. Und ich finde schon, dass Berlin auf jeden Fall die Qualitäten eines Protagonisten oder einer Protagonistin mitbringt. Das auf jeden Fall, weswegen ich es schwieriger finde, eine Stadt wie Berlin zu ersinnen oder zu fiktionalisieren, also das zu tun, als in einer brandenburgischen Provinz von einem Dorf dort zu sprechen. Und da finde ich, also würde ich jetzt mal die steile These aufstellen, dass sich die Orte dort alle sehr ähneln oder sehr viele sehr ähnlich sind, wohingegen mir noch nie, seit ich andere Städte auch besucht habe, eine Stadt wie Berlin oder sowas begegnet ist. Von daher finde ich, da ist schon, bringt Berlin natürlich was ganz, ganz Eigenes und auch sehr Nützliches fürs Schreiben, also als Setting natürlich mit.
Ich hatte eine Menge Déjà-vus.
Ja,
also,
das glaube ich.
Ich meine, die ganzen Junkies und die Abgehalfterten, die siehst du halt wirklich überall, wenn du unterwegs bist. Und das ist so die Stadt und das menschliche Strandgut, wenn man so will, das dann so auf einen einströmt, ne, wenn man hier so unterwegs ist, oder?
Klar, also gibt es Menschen, die eine krasse Energie mitbringen oder einfach die hilfebedürftig zu sein scheinen und man dann irgendwie als einer von Millionen in dieser Stadt dann nicht die eigene Rolle so richtig versteht, wie zum Beispiel, soll ich jetzt helfen, kann ich jetzt helfen, habe ich die Kapazität zu helfen, bla bla bla. Ja, muss ich jetzt da in Kontakt gehen oder nehme ich mich zurück? Also solche Fragen, aber die stellen sich für mich auch bei ganz vielen unauffälligeren Menschen, mit denen ich in einem Raum in dem Moment dann bin und mir den teile, sowohl in der Bahn als auch natürlich so in der Stadt. Und mir war es eigentlich sehr wichtig im Text, diese große Unterscheidung eben auch ein bisschen aufzulösen. Also sowohl zwischen Mario und P, als auch zwischen P und dem Vater, als auch zwischen im Endeffekt jetzt ganz vielleicht hochtrabend gesagt, aber zwischen allen Menschen. Also mir war tatsächlich wichtig, dass sich diese oberflächlichen Grenzen so ein bisschen auflösen, auch im Laufe des Textes, aber für Mario ja sowieso. Ja, ich hab das auch mal mit auf. Also, einfach nur noch losgelassen. Genau, also von daher, also auch in der Rückmeldung jetzt zum Text höre ich natürlich immer wieder auch, ne, diese, also alleine das Wort Junkie zum Beispiel, damit habe ich schon so ein bisschen ein Problem, kommt auch im Text nicht vor und ist auch für mich eine ganz klare Entscheidung, so ein Bild nicht schon vorwegzunehmen. Also gerade beim Lesen des Textes ist zumindest der Versuch da gewesen, solche Bilder eben aufzulösen und einfach die Begegnung selbst und die Beobachtung selbst ihre eigenen Geschichten erzählen zu lassen, versus solche Begriffe, die dann manchmal alles schon vorwegnehmen, ne? Oder bestimmte Blockaden erzielen. Und es war mir wichtig, also dennoch ist natürlich Berlin vielleicht besonders insofern jetzt, dass das alles auch hier ist, aber in verschiedensten Ausformungen. Ja? Also wenn du dir die Mühe machst und mal mit 5 Leuten, denen du im Laufe eines Tages so begegnest, die kritisch vorkommen und da wirklich mal fragen würdest, wer bist du, wie geht es dir, dann würdest du auf jeden Fall auf andere Geschichten kommen, als was der erste Eindruck vermittelt. Und das ist wahrscheinlich in Berlin nochmal besonderer als in anderen Städten, weil einfach so viele Menschen gleichzeitig hier unterwegs sind.
Ausstieg links.
Komm, Leute, wir gehen
vielleicht
für die S-Bahn.
Oder ist es. Oder romantisiere ich das? Hast du das Gefühl, ich romantisiere das vielleicht?
Nee, ich habe das Gefühl, du willst einfach kein Etikett draufkleben, sondern also die Begegnung mit dem Menschen ermöglichen, so nach dem Motto: Never judge a book by its cover.
Ja, im Grunde, das ist es. Und also, und das gilt natürlich einerseits jetzt hier in dem Fall für P, aber es gilt eben auch für Mario und auch für den Vater. Also auch da hast du ja den gleichen Effekt. Du könntest sagen, okay, der Vater hat eine manische Depression oder eine Depression oder ist psychisch krank und deswegen bringt er sich um, fertig, aus und schon ist das Buch vorbei. Oder du könntest sagen, Mario trinkt zu viel und irgendwie ist ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Wahrscheinlich, weil sein Vater diese Erkrankung hat und schon ist das Buch vorbei erzählt. Aber genau diese Verkürzungen sollten eben extra nicht stattfinden. Obwohl natürlich das, was teilweise passiert, das anbieten würde. Ne? Also jetzt irgendwie genau auf die 3 Punkte zu kommen. Also P ist Junkie, der Vater ist psychisch gestört und Mario ist ein Säufer. So, fertig. Das bietet sich im Grunde an.
Das war auch mein erster Reflex, als ich angefangen habe zu lesen. Ich musste, glaube ich, 2 oder 3 Anläufe nehmen.
Yeah.
Bin erst immer nur so bis Seite 20 gekommen.
Yeah.
Und dann dachte ich mir, okay, jetzt gebe ich mir das.
Yeah.
Und Naja, das war einfach so ein Reflex, so, oh, nochmal irgendwie in die Gutze und nochmal richtig in die Scheiße greifen. Ja. Jetzt säuft er und jetzt bringt er sich um und jetzt gibt es noch einen Junkie obendrauf. Und da dachte ich so, will ich das jetzt? Ja. Und dann gab es erstmal so ein Abwehr.
Ja, ja, ich glaube, da bist du auch nicht der Einzige, dem das bei der Lektüre oder beim Versuch der Lektüre so gegangen ist. Also klar, das ist nicht unbedingt ein Buch, was du vielleicht mit in den Sommerurlaub nimmst oder in irgendeinen Urlaub, in dem du dich einfach nur entspannen möchtest. Hm. Ja, das stimmt.
Was hat dich denn da dran gereizt, sagen wir mal, in der Grütze zu wühlen?
Also tatsächlich zwei Sachen und das oder zwei sagen Fragen, die zusammengekommen sind. Aber die erste bezieht sich ganz konkret auf das, was ich auch gerade schon gesagt habe. Und zwar die, guck mal, das ist das, ja, die können wir eigentlich nehmen, ne?
Sie bitte,
schön. Reinquetschen.
Man fährt ab Neukölln weiter über Baumschulenweg nach Schönerweide.
Also tatsächlich, dass diese Frage nach der Deutungshoheit über ein gelungenes Leben oder überhaupt über ein gutes Leben, lebenswertes Leben, wer die hat oder wer sie sich rausnimmt zu haben und die Idee eben war oder auch eben vielleicht auch die romantisierte Idee. Ne? Ich habe auch viel darüber nachgedacht, ob ich mich noch gar nicht tief genug in die Grütze reinbegeben habe, weil ich dann vielleicht dieses Buch hätte nicht mehr schreiben können. Aber die Überlegung war, wer sagt eben, dass dieses Leben von P. jetzt nicht lebenswert ist oder nicht für ihn in dem Moment auch gute, schöne, eben lebenswerte Momente in sich birgt und das wiederum übertragbar wäre wirklich auf jeden Menschen, jede Person, die du triffst. Letztlich hat das Recht, unbedingte Recht, selbst für sich zu entscheiden, wie sie leben will, so, ohne dass das bewertet werden muss. Und ich glaube, das war so eine ganz große Frage zu sagen, so, wäre es nicht zum Beispiel möglich, sich vorzustellen, und da kommt der nächste Schritt, dass tatsächlich, also jetzt im Rahmen des Plottes, der Vater sein Leben in dieser Familie hinter sich gelassen hat, um auf der Straße in Berlin zu leben. Also das ist ja quasi die hinterliegende oder die unter dem Text liegende traumartige Fantasie von Mario. Der Vater ist also gar nicht eventuell tot, sondern ist einfach nur abgehauen. Und das ist quasi, verknüpft sich konkret mit der anderen Frage, die mich beschäftigt hat. Und das war so ein Phänomen, was du vielleicht auch kennst, was viele Menschen kennen. Wenn sie jemanden verloren haben, dann gibt es eine Phase, kann auch sich um eine abgebrochene Beziehung oder irgendwas handeln, eine Phase, wo du unterwegs bist, in einer Stadt wie Berlin natürlich, naheliegender als meinetwegen in einem ganz, ganz kleinen Dorf, aber du bist unterwegs und siehst jemanden in der Ferne, der hat vielleicht die gleiche Jacke an oder eine ähnliche Farbe, ähnliche Statur, Haarfarbe, Frisur, whatever, irgendwas, vielleicht auch fast gar nichts, etwas extrem Kleines, was dich auf einmal auf die Idee bringt, das ist die Person, die du gerade verloren hast. Und dann war meine Frage, wie lange kann man das eigentlich durchspielen, wie lange kann das aufrechterhalten werden, dieses Phänomen, und das dann zu verknüpfen mit der anderen Frage, und wie wäre es, sich also zu überlegen, dass die Person, mit der du die Person verwechselst, die verlorene Person verwechselst, eine auf den ersten Blick extrem abwegige Person wäre, eine Person, die selber struggelt oder nicht klarkommt, krank ist oder auch nicht krank ist, aber in dem Fall also heroinabhängig ist.
Also ich hatte oft beim Lesen das Gefühl, wir bewegen uns durch das Niemandsland der Depression. Also Depression ist ja ein Zustand des weder Fisch noch Fleisch irgendwie. Ne? Also so ein Grauschleier. Ja, wirklich so ein Niemandsland zwischen den Zuständen eigentlich. Ne?
Also zwischen Leben und Tod im Grunde. Ne? Also es gibt, würde ich sagen, für Mario auf jeden Fall diese ausgedehnte Zeit, konkret erstmal nach dem Tod des Vaters, aber ja auch, wie er dann feststellt, auch schon im Vorfeld des Todes des Vaters, aufgrund dieser Beziehungslosigkeit. Also das würde ich sagen, ist eigentlich das, was, wenn du jetzt sagst, dass die Depression, ich würde sagen, es ist das Niemandsland der Beziehungslosigkeit, das Niemandsland des im Grunde sozusagen Alleinseins. Emotional, das ist auf jeden
Fall. Ich würde da fast noch unterscheiden zwischen Alleinsein und Einsamsein.
Einsamsein, ja, sicherlich, auf jeden Fall. Einsamkeit in dem Fall trifft es besser, das stimmt. Wobei natürlich Mario auch tatsächlich allein ist. Ne? Also es gibt ja in seinem Leben auch nicht viele Menschen. Es gibt den Bruder, der ja aber auch eher sehr im Hintergrund bleibt. Es gibt die Mutter, die komplett abwesend ist. Und es gibt dann manchmal so Bekannte. Ich glaube, er spricht auch meistens nur von Bekannten oder irgendwelchen entfernten Bekannten am besten noch. Hat irgendwelche Verhältnisse zu menschgroßen Palmen, die er aufbauen will. Oder auch anderen Menschen auf der Straße. Aber also so tatsächliche Beziehungen hat er ja auch einfach gar nicht im Leben.
Weiter nach Schöneweide.
Eigentlich ist es gar kein Dialog, sondern ein Trialog mit der WV, mit der Deutschen Bahn.
Ich könnte nochmal mehr auf ihn eingehen.
Ich weiß nicht, ob er antwortet. Naja, also Beziehungslosigkeit, das ist ja auch Verlust von Sprache und von Dialog. Hast du deswegen dieses Stilmittel gewählt, eigentlich nur Beschreibung, keinen einzigen Dialog?
Also es gibt ein paar Dialoge, aber tatsächlich nicht zwischen Mario und P. Und ja auch nur sehr begrenzt zum Vater. Aber ja, also tatsächlich ist es aus beiden Gründen. Einmal auch ja die Situation, in der Mario das quasi erzählt. Also in dem Moment hört es natürlich auf, weil er erzählt das alles. Ne? Es endet ja damit, dass er auf der Bank sitzt mit der neuen Person, die er da kennengelernt hat, Edda, und ihr ja das alles erzählt hat. Von daher, da beginnt jetzt plötzlich diese Beziehungslosigkeit sich aufzulösen. Aber viele Jahre im Vorfeld eben ist das der präsente Modus, in dem er sich bewegt, und eben auch, das ist die Art, wie er überhaupt mit Leuten sein kann, ne? Also mit Abstand und irgendwie von außen. Ich glaube, also das Zentrale, also weswegen ich das auch mit der Beziehungslosigkeit gesagt habe, ist ja eben die Sache, dass das, also ich würde sagen, wenn irgendjemand fragen würde, was ist denn jetzt nun Marios Problem, würde ich sagen, dass das sein Problem ist, dass er ein Stück weit keine Beziehung ihm zur Verfügung gestellt wurde, kein Beziehungsangebot seitens der Familie da war, zumindest nicht ausreichend genug, als dass das getragen hätte. Und ich glaube, das ist genau das, was man ja dann auch nicht auf einmal lernen kann oder so, wenn man dann auch mal ein bisschen, also das ist ja auch etwas, was sich dann eben durchträgt und irgendwie im Laufe des Älterwerdens dann alleine oder neu eingeübt werden muss mit neuen Menschen, ja, wenn man sich von der Familie trennt.
Das trifft ja auch auf den Vater zu eigentlich, ne? Der lebt ja im Grunde genommen in einer Ehe, ja.
Auch auf jeden Fall sprachlos, ne? Also stimmt, da fand wirklich auch nicht viel Dialog statt, ja. Ja, also da scheint was weitergegeben worden zu sein, ne? Also es wird jetzt nicht weiter ausgeführt oder nicht zutiefst ausgeführt. Es gibt eine kürzere Passage, wo auch die Geschichte des Vaters so ein bisschen beleuchtet wird oder die der Großeltern und was da also Mario erinnert. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, was die beiden eigentlich verbindet. Also Mario und den Vater, also die Unfähigkeit, andersrum, der Vater die Unfähigkeit und Mario in dem Moment dann mit dem Resultat konfrontiert, also auch unfähig, eine Beziehung zu haben, haben zu dürfen. Also ich glaube, das ist der Unterschied. Ich meine, der Vater ist ja maßgeblich dafür auch mit verantwortlich.
Es gibt ja auch so ein Linie 1 Motiv, ne? So, Mario kommt aus dem kleinen Dorf, also aus der Provinz, und landet in der Großstadt.
Linie 1, was ist das?
Naja, das war ja so ein sehr erfolgreiches Rockmusical hier vom Gripstheater, wo es um eine Frau geht, die dann hier so den Wilmersdorf-Witwen begegnet und am Bahnhof Zoo all den kaputten Typen begegnet, und sie kommt eben aus der Provinz hier in die große Stadt.
Ja, also ich glaube, dass die Stadt natürlich erstmal so ein Ort ist, konkret Berlin auch vielleicht ein Ort ist, wo es ein Stück weit so einen Raum dafür gibt, auch eben allein unter Menschen zu sein, überhaupt in verschiedensten Zuständen einfach zu sein. Und ich meine, es gibt natürlich nicht wenige Leute, die sagen irgendwie, die haben gerade noch die Kurve gekratzt und sind irgendwann auch aus Berlin wieder geflüchtet, ne? Also, oder abgehauen und haben es dann hinter sich gelassen. Also ich glaube, das kann genauso gut in die Richtung passieren. Aber ich glaube, dass es für viele Menschen auch einen krassen Moment der Freiheit gibt, in Berlin auch im Leiden dürfen oder auch im sich verschwenden oder sich im Wegwerfen. Und das ist gleichermaßen Freiheit, würde ich sagen. Ja.
Neukölln. Ausstieg links.
kann dir gleich das an der
Bitte
Stelle
auch. Beachten Sie, dieser Zug hält heute nicht in Sonnenallee. Bitte beachten Sie, dieser Zug fährt ab Neukölln, abweichend weiter nach Schöneweide.
Sollen wir dann aussteigen eigentlich in Neukölln, damit wir weiter im Kreis fahren? Weil sonst fahren wir jetzt wir so Richtung Spindlersfeld da raus.
Wir können auch mal rausgehen und eine Pause machen.
Ja.
Und uns mal auf den Bahnsteig setzen
ja,
oder so.
Ja, auch gut.
Ja, können wir machen.
Die Buchempfehlung, die ich dir mitgebracht habe. Dennis Johnson auch zitiert, also als eins der Motti am Beginn des Buches. Dennis Johnson mit allerdings nicht dem, hier ist eine Kurzgeschichte oder eine Erzählung von ihm zitiert, aber es ist das größere Band oder Erzählband ist der Band mit dem Namen Jesus Sohn oder Jesus Son. Das würde ich dir empfehlen, was ich glaube, kommt ein ähnlicher Effekt, also quasi der Berlin-Effekt, nur allerdings in der USA-Provinz zustande. Aber quasi auch dort, glaube ich, vor allem dieser Effekt des unglaublichen Platzes und des Raumes, der sozusagen frei ist und dann ein ganz geringes Reglementarium sozusagen von außen, nur ein ganz geringes Korrektiv sozusagen, dass das die ganze Zeit bewertet. Also wenn du durch die Staaten mit deinem mit einer Leiche im Kofferraum fährst, ist es wahrscheinlich ebenso möglich wie in Berlin irgendwie 10 Tage lang feiern zu gehen oder so. Also komisch, das schiefes Bild jetzt, schiefer Vergleich. Aber ich will darauf hinaus, dass das ein Buch war, wo das mich auch sehr fasziniert. Es sind nur Kurzgeschichten also oder Erzählungen drin, aber die alle dich so mitnehmen in diese Abgründigkeiten anderer Menschen, ohne das jemals als Abgründigkeit zu bezeichnen. Und also es fällt am Ende wirklich schwer, das noch als Abgrund zu begreifen, weil du es erlebt hast und eher das Gefühl hast, es ist ganz nah an dich rangekommen und es ist auch möglich, so nah zu sein. Also ich glaube, das ist genau diese Auflösung, die ich auch ja ein Stück weit eben auch mit dem Buch erzielt habe, ist diese Auflösung des Abstandes sozusagen. Obwohl es ja den Abstand die ganze Zeit gibt, ja.
Okay, wo wir schon beim Empfehlen sind.
Ja.
Ich habe gerade das Buch von Jörg Hartmann gelesen, von dem Dortmund-Tatort-Kommissar, Schauspieler, wie er darüber schreibt, zum einen natürlich, wie er zur Schauspielerei gekommen ist, die Höhen und Tiefen.
Ja.
Also er schreibt auch viel übers Scheitern.
Ja.
Und das auf eine sehr lustige Art. Und setzt sein Leben aber auch in Beziehung zu dem, was weltpolitisch so los ist. Ne? Also Twin Towers passiert dann so als Hintergrundrauschen. Aber es ist vor allem eine wirklich warme und ganz verbundene, also mit den Menschen auch sehr verbundene Liebeserklärung an den Ruhrpott und an seinen Vater.
Mhm.
Also wirklich sehr, sehr berührend. Erzählt von seinem Vater, der dann eben dement wird. Und wie er damit klarkommt, dass der dann plötzlich nicht mehr da ist oder immer weniger wird.
Mhm.
Ich habe es mit großem Genuss, ist vielleicht ja doch auch Genuss gelesen, weil er eben auch die Leute so in Ruhrpott-Slang reden lässt. Und das fand ich wirklich sehr, sehr menschelnd.
Ja,
also,
ja nah
also,
dran.
Sehr, sehr nah dran.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, und weil es auch so eine Vater-Sohn-Geschichte ist, dachte ich, das könnte was für dich sein.
Ja, gucke ich mir gerne auch an.
Ist überhaupt kein Roman, aber trotzdem auch sehr süffig geschrieben. Also ich mochte das sehr, auch sehr anekdotenhaft und
ja.
Ich habe das eine oder andere Mal sehr gelacht.
Ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich muss auch immer, wenn ich meinen Text lese, muss ich auch relativ regelmäßig lachen und alle sind dann immer ganz, ja, erst noch irritiert, können dann auch manchmal mitlachen, wenn dann offiziell erlaubt ist, dass, also weil ich quasi das Go gegeben habe, zu lachen. Also ich finde tatsächlich sehr viele Stellen, also an vielen Stellen den Text auch ziemlich lustig, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber doch auch
So ein Karos-Makey-Effekt. So,
ja,
ne?
Genau, und einfach auch bizarr und auch skurril einfach in vielerlei Hinsicht.
Das ist ja dein Erstling. Also du hast vorher eine Erzählung geschrieben, die hat auch einen Preis gekriegt und dann jetzt der erste Roman. Wie ist das jetzt mit so einem Bücherkind auf der Welt?
Ja, ganz kurier, weil tatsächlich ist das Buch oder die Idee fürs Buch schon vor knapp 10 Jahren entstanden. Also 2014 habe ich diesen Plot ersonnen. und habe dann tatsächlich auch schon begonnen, damals zu schreiben. Und dann ist mir was extrem Blödes passiert. Mein MacBook wurde geklaut. Ich hatte irgendwie meine Daten noch nicht so in Schach, wie ich das jetzt habe.
Albtraum.
Ja, und habe tatsächlich einfach Material relativ, also für den Beginn eines Buches dann schon recht viel Material verloren und war dann so, also konnte das dann einfach erstmal nicht mehr anfassen. Also ich war dann irgendwie so, okay, das war so, ich weiß zwar, ich werde es irgendwann nochmal wieder angehen, aber jetzt gerade kann ich nicht einfach so tun, als ob ich das nochmal nachschreibe, so ungefähr. Und habe mich irgendwie fix und fertig gemacht. Dadurch ist aber, ich glaube, dem Text hat es eigentlich ganz gut getan, weil dann sind einfach irgendwie 8 Jahre ins Land gezogen. Also ich habe es dann tatsächlich 2021 geschrieben im Frühjahr und dann auch nur ein halbes Jahr ungefähr und dann so runtergeschrieben. Und ich glaube, das ging tatsächlich vor allem so gut, weil es eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund so mitgelaufen ist. Das ist die Idee fürs Buch und die Figuren natürlich auch. Und deswegen ist jetzt dieser Moment des wirklich dann Veröffentlichens ja ein Stück weit auch schon, also ein sehr, sehr überfälliger sozusagen. Ja, so das Gefühl so, ja, nichts könnte natürlicher sein, als dass das jetzt auch endlich mal so rauskommt. Auch wenn ich mich natürlich nach wie vor extrem dankbar fühle und froh bin, dass das überhaupt geklappt hat. Das ist natürlich nicht selbstverständlich für einen Text, dass der rauskommt. Aber er war auf jeden Fall jetzt lange bereit dafür. Und deswegen ist jetzt eigentlich der Moment der Veröffentlichung eher schon wieder ganz konkret der Moment auch des Abschieds vom Buch, weil ich mich jetzt zunehmend und seit dem letzten Jahr eigentlich auch schon, als das Lektorat auch immer schneller getan war. Ne? Also so am Anfang ist ja das Lektorat noch sehr intensiv, aber dann mit den letzten Druckfahren, da passiert dann auch nicht mehr viel. Also hatte ich schon sehr viel Zeit auch wieder und habe mich mit anderen Themen befasst und bin jetzt eigentlich auch dabei, einen neuen Text zu schreiben. Und deswegen ist das jetzt ein skurriles Gefühl, dass er mir jetzt noch so nachhängt, natürlich, weil er ja gerade auch erst rausgekommen ist und jetzt natürlich die Gespräche darüber und Lesungen und natürlich auch durch die Nominierung in Leipzig und so, da auch viel passiert ist schon. Aber so mein Herz ist jetzt gerade schon wieder weitergewandert sozusagen.
Ist das schwierig, wenn du sozusagen noch im Alten drinsteckst durch den ganzen Literaturbetrieb und die Lesung und so weiter? Und aber eigentlich bist du schon ganz woanders. Das ist ja so eine Ungleichzeitigkeit,
ja,
oder?
Ja, es ist auf jeden Fall skurril, aber also schwierig würde ich jetzt, ich finde es jetzt ist nicht in dem Sinne problematisch. Man hat natürlich manchmal, oder ich hatte jetzt schon auch kurze Schwierigkeiten, wenn ich dann keine Zeit zum Schreiben gefunden habe, wie jetzt dann, wenn ich gerade unterwegs bin oder so. Aber das ist vollkommen in Ordnung, nichts, worüber ich mich quasi beklagen würde, aber und es hat bestimmt auch seine positiven Effekte, auch jetzt für den neuen Text, weil interessanterweise gibt es ja diesen, also man, oder ich zumindest habe das jetzt so erlebt, dass ich auch erst jetzt im Nachgang ganz, ganz viel über den Text selbst erkannt habe oder am Text auch verstanden habe oder mich selbst, warum ich bestimmte Dinge gemacht habe, besser auch überhaupt formulieren und begreifen kann.
Was denn zum Beispiel?
Also tatsächlich dieses, dass das Kernproblem von Mario die Beziehungslosigkeit ist, hätte ich vielleicht während des Schreibens so nicht formulieren können und kam dann erst im Rahmen des, also steht auch schon so auf dem Klappentext, also schon für den Klappentext haben wir darüber gesprochen, meine Lektorin und ich, und haben das so, oder habe ich das so verstanden, aber das wäre ohne diesen Dialog darüber, glaube ich, so gar nicht mir bewusst geworden.
Das ist eigentlich auch eine skurrile Situation hier gerade. Ne? Wir sind wie in so einem Kokon in der Bubble, reden hier auf dem Bahnsteig.
Aber da sieht man mal, guck mal, aber da sieht man mal eindeutig.
Aber alle nehmen Kontakt auf.
Ja, naja.
Ja, hier eben mit der Rose.
Ne? Aber das Tolle oder das Wahnsinnige daran ist ja, wie man erkennen kann, finde ich, wie wenig Aufmerksamkeit man hat. Also wenn ich jetzt mit dir rede, dann ich sehe zwar die anderen Leute, aber so fast gar nicht. Oder vorhin ging es schon los, dass wir irgendwie loslaufen und ich eigentlich gar nicht mehr darauf achte, wohin ich laufe, weil ich mich jetzt im Kontakt mit dir befinde und gar keine Kapazität habe, jetzt auch noch irgendwie zu gucken, wo fährt der Zug hin und wo will ich jetzt eigentlich hin, das kann ich gar nicht mehr denken.
Das ist so der IKEA-Effekt. Ne? Die treiben einen ja am Ende vor den Kassen nochmal in so eine Trance-Spirale, dass man dann alles kauft.
Ja, wobei ich dann immer genau ab diesem Moment einfach alles, meistens kurz vor Schluss, lege ich meine ganze Tasche wieder ab und fange wieder von vorne an, weil ich zu diesem Zeitpunkt dann schon so viel in diesem Korb habe, was ich nicht wollte. dass ich wieder von vorne anfange und dann zielorientiert.
Ich gehe jetzt immer von den Kassen aus umgekehrt rein, also quasi als Geisterfahrer.
Ja. Ja.
Dann gehe ich ganz gezielt zu den Regalen, kaufe das, was ich will und tschüss.
Ja, macht Sinn, macht total Sinn. Aber also insofern, also passt das aber auch zu der Frage, die du vorher gestellt hast, weil klar kann man sich im Grunde nicht auf zwei Romane gleichzeitig konzentrieren, aber das Gute ist, dass der eine ja schon geschrieben ist und der andere noch geschrieben werden muss. Und durchaus ich für die Lehren des Geschriebenhabens oder das, was sozusagen das, die Lehren, die das fertige Buch mitbringt, noch mitbringt und auch schon mitgebracht hat, also sehr dankbar bin und auf jeden Fall die mit einfließen bereits jetzt ins Wiederschreiben.
Stichwort Lehre, welche Lehren?
Also das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen zu viel, um das jetzt auf einen Punkt zu bringen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe auf den Gleisen sehr auch so kokonartig geschrieben. So. Wie gesagt, knappes halbes Jahr, also relativ zügig weggeschrieben.
Naja, das war ja auch ein Kokon, ne? Das war ja in der Corona-Zeit, oder?
Ja, stimmt, genau. War genau so. Und ich habe jetzt bei dem Text das eigentlich viel mehr auch schon die Lesenden auch im Blick und das eigentlich eben das Ziel der Öffnung im Blick und weiß, dass ich deswegen auch nicht einfach nur in so einer Abschottung sozusagen schreiben kann, sondern wenn ich will, dass es ein Text ist, der Menschen öffnet, dann muss er auch offen sein sozusagen und sich selbst auch öffnen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Auf den Gleisen weder reflektiert habe noch gemacht habe, würde ich sagen. Und er war auch vor dem Lektorat auch noch mal unzugänglicher, würde ich sagen. Er ist jetzt doch auch zugänglicher geworden. Wir haben uns dafür entschieden, diese Klammer zu machen, diesen Anfang und den sozusagen diese 5-Jahres-Differenz. Ne? Also der Haupttext ist ja quasi die Zeit mit P und dann die Erinnerungen an den Vater, die natürlich auf eine längere Zeit in der Vergangenheit hinaus zielen. Aber dann gibt es diese 5 Jahre nach P. So beginnt das Buch und so endet es auch, wo quasi Mario auch nochmal anders reflektiert und Dinge anders zu fassen versucht.
Was ist denn der Triggerpunkt, der ihn dazu bringt, plötzlich sein Leben umzukrempeln und zu sagen, okay, reicht jetzt und ich höre jetzt auf mit Saufen und ich...
Also er versucht es ja zumindest, ne? Also ob er so wirklich aufhört, ich glaube, das sehe ich nicht, kommen, aber er ist auf jeden Fall sich der Problematik bewusster. Ne? So. Also ich glaube nicht, dass es einen Triggerpunkt gibt, ich glaube, dass der Prozess und die Zeit mit P, ein Nachholen von etwas, was er eben mit dem Vater nicht machen konnte, ermöglicht und ihn ein Stück weit, auch wenn der Begriff der Heilung ein sehr überstrapazierter ist, ihn ein Stück weit etwas in ihm vielleicht auch noch nicht mal heilt, aber zumindest erstmal ermöglicht, also ihn aus der Betäubung, aus der selbst erwählten Betäubung rauszulassen und zu sagen, ich will jetzt sozusagen mein eigener Mensch sein.
Heilung ist ja auch in deinem anderen Leben sozusagen ein Thema für dich. Du bist ja Heilpraktikerin und in der Psychotherapie.
Genau.
Was machst du da genau?
Genau, also ich mache tatsächlich faktisch erstmal gar nichts. Ich habe diese Ausbildung gemacht und könnte jetzt quasi eine Praxis eröffnen und arbeiten in diesem Bereich, aber sehe das für mich eigentlich also als so ein langfristiges Ziel. Also quasi diese Erlaubnis zu haben, zu praktizieren, heißt ja auch noch nicht, dass ich dann weiß, wie ich praktiziere. Also ich bin erstmal jetzt befugt dazu und man würde mir vertrauen, dass ich niemandem Schaden zufüge. Aber die menschliche Psyche zu therapieren oder überhaupt, also darüber einfach zu lernen, wird wahrscheinlich so ein 15-Jahres-Projekt sein und dann irgendwann werde ich vielleicht in diesem Bereich arbeiten, aber derzeit ist das so ein großes Lernfeld.
Womit verdienst du denn dein Geld?
Mit dem Schreiben. Tatsächlich habe ich lange Zeit auch vom Texten und Copywriten und so, ich habe auch für Radio 1 lange geschrieben, verdient und habe jetzt aber die sehr luxuriöse Position, dass ich verheiratet bin und mein Mann für uns beide sehr häufig das Geld verdient.
Und dann die Nominierung gleich mit dem Debüt für den Leipziger Buchpreis, das ist ja nicht nichts.
Nee.
Erhöht das den Druck auch, sage ich mal, beim Verlag, dass sie jetzt sagen so, hey, die kann aber was und jetzt muss sie aber liefern?
Nee, eigentlich, ich glaube genau andersrum. Also erhöhtes Vertrauen, das glaube ich. Eher motiviert es mich. Insofern Also wie gesagt, dadurch, dass ich irgendwie ein neues Schreibprojekt schon habe, fühle ich mich jetzt gerade so, das ist halt so ein kleiner Ego-Schub, ja, auf jeden Fall, dass du das Gefühl hast, okay, du schreibst eben nicht nur so fürs Nichts, sondern du schreibst und es gibt irgendwie Leute, die was damit anfangen können und es hat einen Effekt. Und wenn das einmal geklappt hat, dann ist man natürlich irgendwie der Überzeugung oder hat man zumindest eine größere Hoffnung, dass einem das vielleicht auch wieder gelingen kann. Und ich sehe jetzt zumindest zum allerersten Mal mich selbst in der Position, mir vorstellen zu können, wirklich weiterzuschreiben. Also wirklich weiterzuschreiben und nicht ne, so mal gucken, ob es, naja, wenn es nicht klappt, dann eben nicht oder so, sondern jetzt den Eindruck, ich könnte, wenn ich mich dafür entscheide, als versuchen, diesen Weg ganz klar einzuschlagen.
Traust du dich schon an das Wort Autorin ran?
Ja, natürlich. Dafür hat man ja kreatives Schreiben studiert. Das habe ich in der Zeit dann auch schon mal geübt, mich so zu nennen. Ich merke, dass ich mich nicht an das Wort Schriftstellerin herantraue. Autorin kann man ja auch, gerade wenn man aus dem journalistischen Bereich oder Textbereich kommt, kann man das ja eh mal so sagen. Ne? Schriftstellerin finde ich ein bisschen schwierig. Als Schreiberin würde ich mich wahrscheinlich noch am ehesten bezeichnen können.
Hast du das Gefühl, die Ausbildung in Hildesheim, kreatives Schreiben, Kulturjournalismus, das hat ja für diesen Roman was gebracht?
Also das finde ich eine schwierige Rückführung, ob ich das jetzt so zusammenbringen kann. Aber ich kann sagen, dass ich in Hildesheim sehr viel über Texte einfach gelernt habe. Ich habe unglaublich viel gelesen. Ich habe, glaube ich, also deutlich mehr gelesen und über Texte gesprochen, die andere geschrieben haben, als selbst zu schreiben. Gleichzeitig gab es natürlich auch eine große Hinleitung, zumindest für mich persönlich, auch zur Disziplinierung, also zum Beispiel zum disziplinierten täglichen Schreiben.
Machst du das?
Mache ich, ja, genau. Mache ich so.
Echt? Erzähl mal, wie läuft das?
Also sowieso unabhängig von irgendwelchen größeren Textprojekten schreibe ich tatsächlich jeden Tag ein Gedicht morgens, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache. Obwohl, nein, das stimmt nicht ganz. Erst meditiere ich, dann mache ich Yoga, dann schreibe ich das Gedicht und trinke Kaffee. Aber das ist mir zum Beispiel wichtig, dass einfach also einmal am Tag und am besten am Beginn des Tages mich in so einen bestimmten Modus zu bringen, in eine bestimmte... Es ist ein bestimmter Modus, würde ich sagen, der Schreibmodus, ja. Eine bestimmte innere Offenheit und natürlich auch eine Konzentration. Und dann, wenn tatsächlich ein konkretes Schreibprojekt ansteht, so wie jetzt, dann setze ich mich danach hin und schreibe, also möglichst wirklich am Vormittag, weil ich das Gefühl habe, nachmittags ist immer schon der Kopf schon nicht mehr so unverbraucht. Dann kommen dann auch wieder mehr so das kritische, zweifelnde, eben Verkopfte irgendwie durch, was entweder den Text dann so ein bisschen zermalt oder aber einfach die Stimmung kaputt macht. Ne? Also irgendwann ist es dann vorbei. Aber ich versuche auf jeden Fall vormittags 2 Stunden oder so zu schreiben und dann, wenn danach trotzdem noch was geht, super, aber wenn nicht, dann ist das immerhin schon mal so im Kasten sozusagen. Einfacher ist es dann, wenn es schon um die Bearbeitungsprozesse geht, so dann, das kann ich auch abends machen oder so, also das Lektorat, auch ein Arbeitsschritt, der einfach getan werden muss und dann setze ich mich genauso wie andere Leute im Büro irgendwie an den Schreibtisch gehen, setze ich mich an meinen Schreibtisch und mache das so. Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall etwas, was in Hildesheim angefangen hat, weil wir da regelmäßig zu so Veröffentlichungen hingeleitet wurden. Es gab immer so einmal im Jahr eine Anthologie und dann gab es eine Deadline und dann musste man da halt irgendwas produzieren oder hatte man so gemacht, damit man die Veröffentlichungschance wahrnehmen kann. Grundsätzlich würde ich vor allem sagen, dass das auch meine eigene Lektorin sein sozusagen. Also das Schreiben und nicht nur Schreiben, sondern auch über den Text nachdenken können und sprechen können und wissen, was ich da gemacht habe.
Naja, und auch Wirkung von Text, ne? Das hast du ja wahrscheinlich drauf, ne?
Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das, was ich hauptsächlich da gelernt habe, ja. Als brauner Haufen, wie die Erde neben einem ausgehobenen Grab, lag P. am Morgen danach auf dem bleichen Rest, den der Winter vom Rasen am Spreeufer hinter dem Hauptbahnhof übrig gelassen hatte. Ich hielt einen Döner in der Hand und warf das Fleisch ein paar räudigen Stadtmöwen hin. Ob P. high war, bewusstlos oder einfach aus Müdigkeit eingeschlafen, konnte ich nicht erkennen, aber jedenfalls atmete er, das meinte ich sicher zu sehen. Und dann schob sich meterweit hinter ihm von links ein Schiff ins Bild, auf dem Menschen in gefütterten Jacken und Mänteln an Tischen saßen, vor sich dampfende Tassen und sie winkten uns zu. Ich winkte nicht zurück, weil das nicht mein Ding war. Aber die Vorstellung und Tatsache, dass sie P. und mich zusammen wie auf einem Familienfoto ansahen, brachte mich zum Lachen, also lachten die Menschen auch. Und so verschwand der Eindruck, die Situation wäre verzweifelt. P. lege im Sterben und ich sehe mit einem Döner in der Hand dabei zu. Und das machte mich irgendwie glücklich, obwohl im Grunde alles gleich geblieben war.
Ja, danke.
Gerne.
Interessiert mich natürlich noch, woran du jetzt arbeitest.
Also es ist auf jeden Fall also wieder ein Roman und es ist ein dreiteiliges Projekt, würde ich sagen. Also es gibt so drei Erzählszenarien, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, zumindest nicht innerhalb des Textes, plotbezogen nichts miteinander zu tun haben. Und ich glaube, viel mehr kann ich noch gar nicht sagen. Also ich kann sagen, dass wieder, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass das Nahkommen bestimmter Lebensrealitäten das zentrale Ziel ist. Also Menschen, denen du vielleicht ansonsten nicht so nahe kommen würdest, ganz nahe zu kommen und da quasi diese Öffnung zu provozieren. Also quasi im Grunde ähnlich vielleicht wie das mit P. der Versuch war, Menschen beim Lesen sozusagen davon abzuhalten, sich abzugrenzen und sich irgendwie dicht zu machen oder zu blockieren, sondern das Kennenlernen einer zum Beispiel solchen Person zulassen und mitmachen.
Warum bist du Schriftstellerin oder sagen wir Autorin geworden? Irgendwas muss es ja gegeben haben. Also kleine Jungs, die wollen entweder Soldaten oder Polizisten oder Feuerwehrmänner werden. Wie war es bei dir?
Ja, auch also vielleicht so ähnlich, nur eben das Schreiben. Also ich glaube, es ist sehr früh an mich herangetragen worden, dass ich gut schreiben kann in der Schule, aber auch irgendwie mit Worten irgendwie gut umgehe oder umgehen kann. Sehr viel geredet, auch als Kind schon. Ich glaube auch heute noch, aber als Kind vielleicht noch auffällig mehr oder sehr früh sehr viel geredet und sehr viel erzählt.
Das heißt, du warst Einzelkind?
Nee, Einzelkind nicht, aber ja, vielleicht auch, es hat bestimmt was damit zu tun. Ich habe eine ältere Schwester, also wahrscheinlich ist es nicht selten der Fall, dass jüngere Geschwister sich sehr orientieren an den älteren Geschwistern und dann immer schon so zwei, drei Entwicklungsschritte voraus sind und dadurch irgendwie so ein bisschen, dass dann vielleicht ein bisschen auffälliger ist, wenn sie dann schon mit 10 anfangen zu rauchen. Nein, also insofern gab es quasi sehr früh diese Rückmeldung. Und dann, glaube ich, ist es so ein natürlicher Reflex zu sagen, oh, dafür werde ich gelobt. Und dann ist das etwas, was ich gut kann, also mache ich das erstmal so weiter. Aber da gab es noch nicht diesen Autorinnenplan. Ich habe aber auf jeden Fall auch immer sehr viel gelesen und mich also mit Büchern beschäftigt und konnte damit sehr viel anfangen. Und dann gab es tatsächlich eher zufällig diese Berührung mit Hildesheim und diesem Studiengang. Also ich hatte dann kurz nach dem Abi oder kurz vor dem Abi wahrscheinlich von diesem Studiengang erfahren und wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht, dass man Schreiben studieren kann oder sich irgendwie in diese Richtung da bewegen kann und hätte ansonsten wahrscheinlich irgendwie Kulturwissenschaften oder sowas studiert. Also konnte man da auch in Hildesheim oder gehörte auch mit dazu. Aber es hätte auch Psychologie sein können. Ich habe damals auch schon Psychologie in der Schule gehabt, hatte mich auch interessiert. Und dass es dann tatsächlich immer mehr zum Schreiben kam, war dann wirklich durch Hildesheim, war dann dieses Studium, hat dann so eine Setzung gemacht. Und dann gab es natürlich auch viele Jahre in Hildesheim, wo ich mir nicht sicher war, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Und auch nach Hildesheim die Frage so, will ich das jetzt wirklich? Dann gab es auch die Frage, ob ich eher ins Lektorat gehen möchte, weil schon Text, ja, aber will ich wirklich schreiben müssen und so. Das hat sich dann so wirklich verfestigt dann erst danach.
Psychologie und Schreiben, also gemeinsames Interesse, die Untiefen der menschlichen Psyche?
So ist es, ja, würde ich schon sagen, unbedingt. Innere Prozesse, die quasi sichtbar gemacht werden sollen und auch verstanden werden sollen.
Naja, es ist ja das Mysterium des Lebens letztlich, ne?
Natürlich. Also das, ja, wobei natürlich, also die Psyche ist natürlich auch nur ein Teil unseres Menschseins, ne? Also man könnte sich auch mit der Biologie beschäftigen und wäre auch mit den Untiefen des Lebens konfrontiert, denke ich. Also Psychologie ist ja jetzt als eine Stoßrichtung. Aber ja, für mich ist auf jeden Fall ist die Verquickung des Schreibens und des Interesses am menschlichen Erleben und Verhalten sehr verbunden, ja.
Also Motive interessieren dich an Menschen? Warum sie etwas tun oder was ist es?
Könnte man so sagen. Und natürlich auch, also bei, du hast ja immer nicht nur einen Mensch, sondern gleich viele und wie dann quasi das menschliche Miteinander funktioniert und untereinander und wer wie sich gegenseitig prägt und wer was dem anderen oder der anderen mitgibt. Also diese Verquickungen finde ich auch total faszinierend. Unbedingt auch, also Entwicklungspsychologie und die frühe Kindheit und sowas sind auf jeden Fall die Themen, die mich sehr interessieren. Aber auch habe ich mich sehr viel mit wirklich auch Substanzkonsum und Psychotherapie beschäftigt, gerade auch im letzten Jahr nochmal verstärkt, weil ich glaube, dass es da auch ein, ja, dass da so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel ansteht. Sucht und Suchtverhalten als Zustand oder als Begleiterscheinung unserer Gesellschaftsform auch zu akzeptieren und anzuerkennen und dass quasi natürlich die Substanzen verschiedene Effekte und verschiedene Zerstörungsgrade irgendwie mit sich bringen, aber ich glaube, dass kein Mensch, der in unserer Gesellschaft heute lebt, frei von Verhalten ist und da quasi mit dieser Aufdröselung von das ist aber die bessere Sucht oder das ist die schlechtere Sucht oder das ist die Sucht, die wir quasi jetzt als Gesellschaft ablehnen und irgendwie versuchen auszublenden oder zu kriminalisieren und die anderen nicht und so. Also da habe ich viel mich mit beschäftigt und sozusagen jenseits der frühen Kindheit, die sicherlich auch was damit zu tun hat, wie Menschen konsumieren, habe ich da so einen inneren Auftrag.
Danke.
Ja.
Das klingt sehr unterwegs, Stefan.
Ja, stimmt, war alles dabei. Volle S-Bahn, Lautsprecher, Durchsagen, Leute, die in ihre Handys quatschen und natürlich auch das ganze Elend der Stadt. Obdachlose, Verkäufer von Obdachlosenzeitungen und. Die S-Bahn sozusagen als Kammerspiel.
Auf den Gleisen, so heißt ja auch das Buch von Inga Machel, über das ihr euch unterhalten habt, da auf den Gleisen. Mochtest du das Buch?
Ehrlich gesagt, ich brauchte ein paar Anläufe. Das ist ja schon ziemlich harter Stoff, der da verhandelt wird. Aber ich hatte eben auch meine Déjà-vus. Wenn man mit Öffis in der Stadt unterwegs ist, dann brandet ja Berlin mit ihren Menschen, auch mit den Gescheiterten an einen ran, eben das ganze Elend. Inga Machel hat das ganz gut im Gespräch auf den Punkt gebracht. Hier hat man die Freiheit, auch nichts aus seinem Leben zu machen, also abzustürzen, sagt sie. Also, harte Kost, aber so wie Schwarz zu Blau von Peter Fogg, die inoffizielle Berlin-Hymne ist, könnte auf den Gleisen auch das Berlin-Buch von unten sein. Und das genau, das mochte ich. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen können. Das ist nichts für Weicheier. Ich habe eben auch ein paar Anläufe gebraucht. Aber es lohnt sich. Man wird mit einer sehr präzisen Sprache belohnt, die eben diese Zwischenwelt der Depression in den schönsten Grautönen ausleuchtet. Und am Ende gibt es auch noch so eine Art verhaltenes Happy End.
Okay, auf den Gleisen. Ihr müsst euch ein bisschen drauf einlassen. Aber ansonsten eine klare Empfehlung. Inga Machel heißt die Autorin und das Buch ist bei Rowohlt erschienen, hat 160 Seiten und kostet 22 Euro.
Und wir freuen uns wie immer über Daumen hoch, liken, kommentieren. Uns findet ihr jeden Donnerstag frisch im Netz.
Und außerdem auch im Wochenendprogramm von RBB 24 Inforadio und Radio 3 Linear, also ganz klassisch im Radio.
Und noch ein Hörtipp, während die einen in Berlin-Kreuzberg feiern, arbeiten die anderen, nämlich als Sani, als Drogendealer oder Taxifahrer 12 Stunden hinter den Kulissen der Party statt. Und darum geht es in dem Hörspiel-Podcast Arbeit nach dem Roman von Thorsten Nagelschmidt zu finden, da wo es auch die anderen RBB-Podcasts gibt.
In der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücher-Podcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.